Lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Heute mit dem Autor Otto de Kat. Mein Name ist Katharina Borchert und wir sitzen zusammen bei einer Tasse Kaffee im Dörfchen Chorschel, idyllisch gelegen zwischen den alten Hansestädten Deventer und Zutphen, relativ nahe der Grenze zu Deutschland. Hier lebt Otto de Kat zeitweise und hier schreibt er auch. Sein neuer Roman heißt Die Stunde des Elefanten. Der führt nach Aceh auf die Insel Sumatra. Er erzählt von einem niederländischen Kolonialkrieg und von einer Freundschaft zwischen zwei Männern. Darüber wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr de Kat.
Guten Tag, schön, dass Sie hier sind.
Ja, Herr de Kat, Sie haben ein wunderbares Haus, ein altes Haus mit Rieddach, Ihr Zweithaus, denn eigentlich leben Sie in der Nähe von Haarlem. Dieses Häuschen hier ist ruhig gelegen, eine echte Idylle. Wenn man aus dem Fenster schaut, was ich hier gerade kann, in Ihrem Arbeitszimmer sieht man einfach nur grüne Wiesen. Hier ist die Stunde des Elefanten entstanden, in dieser Idylle. Wie geht das?
Ja, all meine Bücher sind hier entstanden eigentlich. Es gibt hier so eine Ruhe, dass man eigentlich sich völlig konzentrieren kann auf, was man schreiben will. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich nie exakt weiß, was ich schreiben gehe. Ich habe nur eine vage Kontur in meinem Kopf. Ja, ich möchte über Aceh schreiben, aber ich wusste, dass ich mein Großvaters Geschichte erzählen will. Und das Hauptpersonage ist modelliert nach meinem Großvater. Und ich habe ihn nie gekannt. Ich weiß nur einige Erzählungen und einige Gerüchte über was er gemacht oder nicht gemacht hat dort in Aceh. Er war da, er war schwer verwundet worden, ist zurückgekehrt. Naja, das war eine Idee, ich möchte die Welt von meinem Großvater eigentlich kennenlernen. Und kennenlernen ist für einen Schriftsteller doch Schreiben. Und naja, hier sitze ich dann und ich weiß nicht, wie ich anfangen muss. Ich setze mich und gucke nach draußen, nach die grüne Wiese. Und dann fängt es an.
Ihr Großvater war also Vorbild für die Figur des Maxim, Hauptfigur in diesem Roman. Jemand, der als Mitglied der königlich-niederländischen Armee in Indonesien, also früher Niederländisch-Indien war, auf Sumatra, schwer verletzt zurückgekommen ist. Das ist auch bei Maxim so passiert. Hatten Sie denn Dokumente von Ihrem Großvater, vielleicht Briefe oder gibt es Familienerzählungen?
Es gibt einige Familienerzählungen, nicht viele. Mein Vater hat sich nicht viel darüber geäußert, aber mein großer Schatz sind die Tagebücher von meinem Großvater, die er geschrieben hat auf Aceh. Und deshalb habe ich seine innere Welt auch lesen können. Das ist natürlich Inspiration für mich gewesen. Ohne die Tagebücher denke ich nicht, dass ich es überhaupt gewagt habe, um das zu schreiben.
Und die Tagebücher, die datieren wahrscheinlich vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Da spielt auch Ihr Roman Die Stunde des Elefanten, der hier an diesem Schreibtisch, den ich hier sehe, ein alter, schwerer, eichener Schreibtisch, würde ich mal vermuten, mit Schnitzereien entstanden ist. Wie sieht denn hier in Chorschel, in diesem kleinen Dörfchen, hier auch auf dem Land Ihre Arbeitsroutine, Ihre Schreibroutine aus? Stehen Sie früh auf und sitzen dann sofort am Schreibtisch oder wie machen Sie das?
Naja, ich stehe früh auf. Ich bin immer allein. Ich kann niemand hier haben, meine Frau und Kinder oder so etwas. Nein, ich bin hier, ich gehe so für eine Woche oder 10 Tage, dann habe ich mich vorgenommen, dass ich weiterschreibe und ich stehe früh auf, mache einen Spaziergang Und dann eigentlich die beste Stunde sind von 9 bis 1. Dann schreibe ich so 10, 20 Seiten und dann gehe ich so nach dem Film. Oder ich gehe nach einem guten Freund um die Ecke, ein in Holland sehr berühmter Schriftsteller, Adriaan van Dis. Er wohnte hier. Wir lesen dann die Seiten, die wir geschrieben haben. Am Ende der Tag kommen wir zusammen. Er schreibt, ich schreibe und dann haben wir so eine kritische Diskussion über was wir geschrieben haben. Er wohnt jetzt nicht mehr hier, schade. Er wohnt in Amsterdam. Aber wir sind sehr befreundet und das ist auch Inspiration, um zusammen über einen Text zu reden. Und naja, das mache ich dann jeden Tag und das ist immer dasselbe Rhythmus eigentlich. Und nach einer Woche, 10 Tage, länger kann ich es eigentlich nicht. Und dann gehe ich wieder nach Hause und manchmal ist es nach 2, 3 Monaten, dass ich wiederkehre. Und dann kann ich unmittelbar wieder in diese Konzentration kommen. Ich lese dann, was ich geschrieben habe und dann gehe ich weiter. So geht das. Und das dauert dann ein Jahr oder ein Jahr und halb, anderthalb Jahr. So, und dann hoffe ich, dass es... Ich schreibe keine dicke Bücher. Meine Stellung ist, dass in jedes dickes Buch ein kleines Buch schreit, ich will raus. Und deshalb schreibe ich meine Bücher nicht mehr als 200 Seiten. Das finde ich so, das ist meine Länge.
Adriaan van Dis lebte hier in der Gegend. Das finde ich ja erstaunlich, denn er hat auch viel über Indonesien geschrieben, hat auch eine familiäre Vergangenheit mit Indonesien. Genau. Ich habe gerade gestern in Deventer gesessen und habe The Colony Map Terug, seinen aktuellen Essay, gelesen oder angefangen zu lesen. Also die Kolonie schlägt zurück, könnte man das ins Deutsche übersetzen. Das ist ja erstaunlich.
Haben Sie auch gelesen? In dieses Buch von Adriaan, das er mein Roman nennt, als angreifende Roman. Er hat es auch gebraucht für diese Büchlein von Adriaan.
Ach, kommt drin vor?
Ja, ja. Diese Stunde des Elefanten kommt drin vor. Ja, ja, ja.
Tatsächlich. Ich habe es gestern erst beim Buchhandel Palmstra gekauft bin noch am Anfang sozusagen. Ach so. Also, das heißt, in dem Essay The Colony Map Terug kommt Ihr Buch auch vor. Ja, da bin ich gespannt. Das werde ich noch entdecken.
Ja.
Das heißt also, zeitweise arbeiten Sie hier und schreiben an Ihren Büchern. Dann fahren Sie wieder zurück in Ihr erstes Zuhause sozusagen. Denn Sie haben ja auch einen Verlag, Outreverei Balance. Das heißt, Balance Verlag, wo Sie selber Bücher verlegen. Dann haben Sie wieder andere Aufgaben und vielleicht auch wieder andere Arbeitsroutinen. Aber Kaffee spielt immer auch eine Rolle beim Arbeiten?
Absolut. Ohne 2 Tassen Kaffee kein Schreiben. Nein, nein, nein. Ich fange an mit einem Kopfchen Kaffee und dann nach einer Stunde noch ein Kaffee. Und wenn es gut geht, noch eine dritte. Aber das ist es. Aber ohne Kaffee kann man nicht schreiben.
Wenn wir heute an Aceh denken, an die Provinz Aceh auf Sumatra, dann denken wir meistens an den Tsunami von 2004. Der traf ja auch die Spitze der Insel Sumatra. Und wir denken vielleicht auch an die Islamisierung. Darüber wurde viel in den Medien berichtet. Aber wir denken nicht unbedingt an Kaffee. Dabei ist tatsächlich Indonesien, Sumatra, Aceh auch eine Kaffee-Region. In den Niederlanden weiß man das besser, denn es gibt einen berühmten Kaffee-Roman, kolonialen Kaffee-Roman, Max Havelaar von Multatuli. Der ganze Titel des Romans lautet Max Havelaar oder die Kaffeeversteigerungen der niederländischen Handelsgesellschaft. Der erschien schon 1860. Das war eine beißende Kritik an der ausbeuterischen Praxis der kolonialen Niederlande. Sie haben den Roman auch, na klar, und Sie zitieren ihn auch in Ihrem eigenen Buch. Was bedeutet Ihnen denn der Max Havelaar?
Ja, Max Havelaar ist natürlich das Anfang von dieser Kritik auf die Regierung und den Kolonialismus. Er ist ein beißender Kritiker und hat sich ein Leben lang gegen diese Verbrechen in Indonesien hat er immer darüber geschrieben. Max Havelaar ist sein Roman, ein fantastisch gut geschrieben Roman. Und in meinem Buch Die Stunden des Elefanten kommt eine Figur, er heißt Wecker, das ist ein Pseudonym, wie Multatuli auch natürlich ein Pseudonym ist. Und Wecker ist in 1907, hat er eine ganze Reihe Artikeln, Tagesblattartikeln geschrieben in eine holländische Zeitung, der Avondpost. Und diese Wecker, davon kann man eigentlich sagen, es ist eine zweite Multatuli. Er hat so die Regierung angegriffen. Er war so wütend über was geschehen ist in Aceh. Das Publikum wusste eigentlich nichts davon. Also Multatuli ist, es ist ein Spiegel für diese Wecker. Also Wecker ist das zweite Hauptpersonage in meinem Buch, in meinem Roman.
Wecker hatte damals anklagende Artikel verfasst und veröffentlicht, hat die Niederlande damit aufgerüttelt über die Verbrechen, die auch von der niederländischen Armee in Aceh verübt wurden. Und hier bei Ihnen heißt die Figur W.A., das ist der zweite Mann sozusagen dieses Freundschaftsbundes. Maxim ist der eine, W.A. ist der andere. Die beiden waren Kameraden im Krieg, im Aceh-Krieg. Der Roman beginnt allerdings zunächst mal auf der Insel Texel, das ist im Jahr 1909. Maxim, der eine Freund, hat im Aceh-Krieg ein Auge verloren und ist jetzt schon einige Jahre zurück in den Niederlanden. Inzwischen hat er geheiratet, er hat zwei Kinder bekommen und er ist auch schon Bürgermeister auf der Insel Texel, hat also eine gewisse Position erlangt. Und W.A. kommt ihn besuchen, das hören wir jetzt gleich. Zunächst eine kleine Lesung auf Niederländisch, gelesen von Otto de Kat.
Het strand van Texel was een stuk breder dan dat van Padang. Maxime stond al een tijd voor zich uit te kijken, in de richting van de zee. Roerloos bijna, alsof hij op wacht stond. De vloed kwam op, kroop naar zijn nette schoenen, maar hij merkte het niet. Het telegram die ochtend van W.A. had hem overvallen. Die meldde dat hij morgen over zou steken naar Texel. Hij was in Holland. W.A., zijn vriend uit Cotarratja, de man die, zonder het te beseffen, met zijn verhalen zijn rust en zijn toekomstplannen had verstoord. Heel in de verte liepen zijn vrouw en kinderen, een bolderkar achter zich aan. Hij had haar nog niet verteld dat W.A. zou komen. In de duinen achter hem klonk schieten, de jacht was open. Een paar felle schoten vlak na elkaar, dichtbij, dan hield het op. Alleen de vogels hoorde hij, en de wind, en de zee. De sterren boven zijn hoofd die naar vis doken, de zeelucht, de branding, de hitte. Ze drongen hem terug, terug Aceh in.
Dankeschön, Otto de Kat. Und jetzt hören wir dieselbe Passage nochmal auf Deutsch und noch ein bisschen mehr. Maxim hat ein Telegramm seines alten Kameraden W.A. bekommen und fühlt sich am Strand von Texel plötzlich zurückversetzt nach Aceh. Die deutsche Passage liest der Schauspieler Matthias Friedrich.
Der Strand von Texel war etwas breiter als der von Padang. Maxim starrte schon eine ganze Weile vor sich hin, aufs Meer, fast reglos, als hielte er Wache. Die Flut kam, kroch auf seine geputzten Schuhe zu, doch er merkte es nicht. W.A.'s Telegramm heute früh hatte ihn überrumpelt. Darin stand, er sei in Holland und werde morgen die Fähre nach Texel nehmen. Sein Freund W.A. aus Cotarratja, der Mann, der ihn ohne es zu wissen mit seinen Artikeln um seinen Seelenfrieden gebracht und seine Zukunftspläne durcheinandergewirbelt hatte. Weit in der Ferne ging seine Frau mit den Kindern spazieren, zog einen Bollerwagen hinter sich her. Er hatte ihr noch gar nichts von W.A.s Besuch erzählt. In den Dünen hinter ihm ertönten Schüsse. Die Jagd war eröffnet. Mehrere laute Schüsse hintereinander, ganz in der Nähe. Dann verstummten sie. Nur die Vögel, der Wind und das Meer waren noch zu hören. Die Seeschwalben über seinem Kopf, die nach Fischen tauchten, die Meeresluft, die Brandung, die Hitze, sie zwangen ihn zurück. Zurück nach Aachi. Lange konnte es nicht mehr dauern. Sie mussten ganz in der Nähe sein, obwohl da nichts als Stille war und ab und zu ein Vogelschrei. In den Gayo-Ländern war die Nacht tintenschwarz, schattenlos, finster wie der Tod. Er schaute sich um, beugte sich zu seinem Adjutanten und fragte ihn flüsternd, wann wohl die Sonne aufginge. In 3 Stunden. Sie hatten nicht genug Träger, mussten es irgendwie schaffen, 2 Tote und 8 Verwundete mitzunehmen. Seine Brigade war erschöpft, hatte mehr schlecht als recht ein Lager zwischen ein paar Bäumen und Sträuchern aufgeschlagen. Sie waren von allen Seiten umzingelt. Noch ein Tagesmarsch und sie hätten das Gebiet der Garnison Jiram erreicht. Worauf wartete der Feind? Wie ihm in diesem Moment klar wurde, genügte ein einziger Angriff, um ihnen den Rest zu geben. Fast alle waren am Ende ihrer Kräfte, Gewehre lagen überall verstreut auf dem Boden. Männer saßen, lagen, lehnten aneinander. Ein einziger Angriff und sie waren vernichtet. Aus seiner Brusttasche zog er ein schwarz glänzendes Notizbuch und ohne das Geringste sehen zu können, schrieb er seine letzten Worte quer über die Seiten. »Grüßt meine Mutter und meinen Bruder.« Ein Abschied mit Bleistift, ein Gruß, der natürlich nie ankommen würde. Er hörte die Buchstaben geradezu, sah seine Mutter und seinen Bruder vor sich und steckte das Notizbuch zurück in seine Jacke. Ein Waffenrock aus extra dickem Stoff, viel zu warm, auch nachts. So wie sie da aufeinander hockten, sahen sie aus wie längst geschlagen. Die 100 Mann, mit denen er das Tal betreten hatte. Eine fröhliche Expedition war das gewesen. Sie hatten überall zugeschlagen, waren sich nie zu schade gewesen, ein paar dieser Möchtegern-Diktatoren, die ihre Dörfer terrorisierten, in den Wald zu jagen. In den Wald, in dem sie nun selbst gefangen waren, umzingelt von einer unsichtbaren Übermacht. Das Leben auf wenige Minuten zusammengeschrumpft, auf eine halbe, höchstens 1 Stunde, bis zu den gefürchteten schiefen Tönen einer Militärtrompete.
Ja, Maxim wird plötzlich zurückkatapultiert in den bewaffneten Kampf in Aceh. Es ging dort gegen dortige Möchtegern-Diktatoren, so denkt Maxim noch ganz in damaliger Kolonialmanier. Gegen wen kämpften die niederländischen Soldaten damals eigentlich und warum?
Ja, das königliche Heer oder Armee wollte das ganze Sumatra kontrollieren. Aber Aceh war ein Königreich und das war eine ganz selbstständige Staat gewesen, islamitisch und sehr feindlich gegen die Holländer. Schon in 1870 ungefähr, dann hat der Krieg angefangen und die Islamiten waren sehr gut im Guerillastreit. Also die Niederländer, die waren eigentlich erstaunt, dass es so eine schwierige Sache war, um das Land zu bekämpfen. Und dann kam immer wieder Widerstand gegen die Anwesenheit von diesen Holländern. Naja, die Regierung in Holland wollte das unbedingt erobern. Kein Problem, wir senden Truppen und immer wieder mehr Soldaten. Und man hat kein Problem, um viele Opfer zu machen. Das war kein Problem. Und in dieser Periode war mein Großvater, ging nach Aceh in 1904. Und was ich beschreibe, habe ich gelesen in seinem Tagesbuch. In ein kleines Büchlein, was ich noch immer habe. Und da steht dann, wir haben 2 Tote und 8 verwundete Leute und wir sind umzingelt von diesen Guerillatruppen. Er hat gedacht, das überlebe ich nicht. Und er hat auf ein kleines Zettelchen geschrieben, Grüße meine Mutter und mein Bruder. Das war das Letzte. Und dann die folgende Zettel sagt, wir sind angekommen im Lager um 4 Uhr. Kein Wort über was geschehen ist. Das habe ich dann in meinen Fantasie so gemacht, wie ich es aufgeschrieben habe.
Und aus Ihrem Großvater wurde ja die Figur Maxim. Wie steht Maxim als einfacher Soldat des niederländischen Militärs zu diesem Krieg? Wie ist seine Haltung dazu?
Ja, er war erst solidarisch mit dem Regierung. Er war Berufsoffizier und hat speziell gefragt, ich möchte nach Indien gehen. Aber dann in Aceh hatte ich gesehen, was das alles bedeutet. Und dann ist er im Hospital diese Wecker, diese WA, begegnet. Und im Hospital hat sich etwas geändert in seine Überzeugung, Aceh zu unterwerfen, ist dort verschwunden. Aber ich weiß nicht genau, ob mein Großvater das alles so gedacht hat. Ich weiß etwas, dass er Kritik hat über was geschehen ist. Ich weiß nicht, wie überzeugt er eigentlich war. Ich habe ihn nie gekannt und später hatte er sich als Bürgermeister in Holland hatte ich sich nicht darüber geäußert, soweit ich weiß. Aber diese Freundschaft dort angefangen, in Cotarachia, der Hauptstadt von Aceh, das ist für ihn wichtig gewesen. Aber auch dort, WA und mein Großvater, sie waren Freunde, das weiß ich aus den Tagebüchern. Aber wie es weitergegangen ist zwischen die beiden, weiß ich nicht. Dann kam der Roman und dann kam meine Fantasie oder ich wollte diese Freundschaft beschreiben. Und das finde ich wichtig. Und ich wollte eigentlich auch nicht so sehr meinen Großvater im Licht stellen, aber diese Wecker. Das ist für viele Leute eine neue Figur, aber er ist historisch.
Dieser Wecker, das ist ja ein Pseudonym und er hat Anfang des 20. Jahrhunderts eben diese aufrüttelnden kritischen Artikel für die Avondpost in Den Haag geschrieben. Ja. Aber in der Realität wurde nie aufgedeckt, wer sich wirklich hinter dem Pseudonym verbirgt, oder?
Richtig. Man hat es probiert. Es gab Gerüchte. Man musste das eigentlich entdecken. Ist nicht geschehen. Niemand wusste, wer diese Figur war. Denn in Indonesien, wenn man etwas noch dort machen wollte, dann muss man unbekannt bleiben. Denn diese Kritik war so heftig, war so schneidend, dass man nicht leben konnte in Indonesien, wenn man wusste, wer dieser Mann war. Aber dann ist ein Buch erschienen in Holland in 1960er Jahre von Paul van Veer. Das ist ein Historiker. Und er hat gesagt, ja, diese Wecker ist W.A. van Oorschot. Deshalb habe ich ihn W.A. genannt. Und diese van Oorschot ist von Ende 60er Jahre bis jetzt der Name hinter Wecker. Aber was ist geschehen? Das Buch habe ich publiziert in 22 und eine alte Schriftsteller, der viel über Indien geschrieben hat, Hans Vervoort. Und Hans sagte mir, ich bin nicht überzeugt, dass Wecker van Oorschot ist. Und seit 2 Jahren sind wir im Dialog miteinander, wer war Wecker. Das ist noch immer nicht ganz sicher, dass es van Oorschot ist. aber für meinen Roman ist es kein Problem, denn ich wollte eine Freundschaft beschreiben zwischen diese zwei und ich wollte Wecker wieder wecken.
Also ein kleines Fragezeichen bleibt hinter dieser Figur Wecker, der bei Ihnen im Roman auftritt. Vielleicht ist es W.A. von Urschrott, Ihre zweite Hauptfigur. Der kommt zu Beginn des Romans zu Besuch, besucht Maxim in Texel. Und dann kommen viele Erinnerungen von Maxim wieder nach oben. Denn er ist verletzt aus Aceh, aus Indonesien, nach Holland zurückgekommen. Aber sein Freund W.A., der ist dort geblieben. Und er arbeitet inzwischen bei der Eisenbahn auf Java, hat da eine leitende Position und möchte auch gerne bleiben, obwohl er der ganzen Kolonialgeschichte auch sehr kritisch gegenübersteht. Also so haben sich die Wege getrennt. Aber jetzt kommt W.A. zu Besuch und dann sprechen die beiden viel miteinander. Bei Maxim kommen Erinnerungen nach oben, Erinnerungsfetzen auch. Er bekommt Albträume, denn darin spielen seine Erfahrungen oder auch seine halb vergessenen Erfahrungen eine Rolle. Auch niederländische Militärs, etwa Oberst Fritz von Dahlen, genannt der Schlechter. Und davon erfahren wir nun etwas in einer zweiten Lesung. Es liest noch einmal Matthias Friedrich.
Ich habe einen wiederkehrenden Traum, dass ich dabei war, bei einem schrecklichen Marsch. Der Name Van Dahlen taucht auf, das reinste Chaos, dem ich entfliehen will. Und in meinem Traum leugne ich alles. Manchmal schrecke ich laut, neinrufend aus dem Schlaf. Was hat das alles zu bedeuten? Warum weiß ich nicht, was ich mit Sumba erlebt habe? Woher kommt die gefühlte Bedrohung nachts? Die muss doch irgendwo herkommen. Es muss einen Grund dafür geben. Ich kann nicht glauben, dass ich das alles bloß träume, weil du mir diese Schauergeschichten erzählt hast. Ja, du hast eindringlich, unablässig auf mich eingeredet. Aber kann das meine Nächte noch Jahre später dermaßen stören? Nach Cotaracha haben wir den Kriegsschauplatz beide rasch verlassen. Dem Himmel sei Dank. Aber dieser Marsch von Van Dahlen hat mehrere Jahre zuvor stattgefunden. Noch vor Djeram, vor meiner Verwundung. Ich war noch keine 3 Monate in Niederländisch-Indien, als ich zu Hauptmann Fährmanns Korps Mare Chaussee abkommandiert wurde. W.A. sprang auf. Wie bitte? Du warst bei Fährmann, diesem Haudegen? Das hast du mir nie erzählt, das wusste ich nicht. Wie um Himmels Willen bist du nur dort bei diesen Schlechtern gelandet? Fährmann, Hauptmann Fährmann. Ja, ich habe kaum noch an ihn gedacht. Ich muss unter seinem Befehl gestanden haben. Aber das meiste ist weg. Ich kann mich kaum noch an etwas aus dieser Zeit erinnern. Was weißt du über Fährmann? Über Fährmann nicht viel, aber über seine Truppen umso mehr. Die haben in einem Monat mehr Archer umgebracht als die Infanterie in einem ganzen Jahr. Sie haben sie aufgeknüpft, über dem offenen Feuer verbrannt, ihnen die Köpfe abgehackt, ihre Leichen verstümmelt, gefoltert. Fährmann stand seinem Freund Hans Christoffel und dessen Tigerkolonne in nichts nach. Und all das haben sie von Freiherr Hafland gelernt, der seine Soldaten von Ambon und Java in menschliche Tiger verwandelt hat, die man sonst nur in den dunkelsten Kapiteln des Alten Testaments findet, wie das jemand in einem Bericht mal so schön formuliert hat. Sie haben ganze Kampons als Geisel genommen. Und wenn die Unversöhnlichen irgendwo angriffen, straften sie das nächstgelegene Kampon, indem sie es in Brand steckten oder Gewehrsalven in Hütten abfeuerten. Stell dir vor, deine Frau, deine Kinder und du, ihr schlaft gerade und man feuert in dein Haus, einfach so, ohne jede Vorwarnung. Das ist nur noch krank. Du hast großes Glück gehabt, dass du das offensichtlich nicht miterlebt hast. Stand alles in der Avon-Post. Die dürftest du doch gelesen haben. Nur die erste und die letzte Folge, muss ich gestehen. Ich wusste sofort, dass du Wecker bist. Ich habe noch mal gelesen. Was ich in Cotaracha von dir erfahren hatte, ist aber dann nicht geschafft, weiterzulesen. Ich wollte das nicht noch mal erleben. Die 2 Artikel waren schon schlimm genug. Meine Albträume haben danach erst angefangen. Maxim, du musst zum Arzt. Du musst herausfinden, was passiert ist. Es gibt inzwischen spezielle Ärzte für so etwas, Nervenärzte. Die hören dir zu. Vielleicht können sie ja herausfinden, was du nicht mehr weißt, was aber in deinen Träumen wieder zum Vorschein kommt. Auf dieser Insel dürfte es keinen solchen Arzt geben. Aber in Holland. Oder Friesland bestimmt.
Ja, und zu einem Nervenarzt geht er dann auch, zu Dr. Brauers in Alkmaar. Es ist ja auch die Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Zeit der aufkommenden Psychoanalyse. Maxim hat einige Erlebnisse in Arche verdrängt. Das ist eine posttraumatische Belastungsstörung, würden wir heute sagen, oder?
Ja, so ist es auch aufgenommen worden, dass diese Nervenärzte, die haben Erfahrungen mit ihren Patienten gehabt, wovon man jetzt sagt, ja, das sind PTSS. Wie heißt
wir
es?
Wir sagen PTBS
Deutsch. Ja, ja, PTSS sagen wir, glaube ich, posttraumatische Stressstörnis.
Ja.
PTSS.
Auf Deutsch PTBS.
Ja, ja, okay. Eigentlich habe ich etwas beschrieben, was noch nicht viel beschrieben ist, namentlich, dass auch in diesem Krieg, im Aceh-Krieg oder koloniale Kriege überhaupt, dass man diese posttraumatische Erfahrungen hat, das war auch neu. Das habe ich jetzt beschrieben in diesem früh 20-Jahre-Hundert-Krieg. Und es ist eigentlich nur Vietnam und so weiter, Zweiter Weltkrieg natürlich, dass die Erfahrungen so genannt werden. Aber die waren schon da natürlich. Auch das wollte ich beschreiben als Phänomen, dass die Erfahrungen von den Leuten, die im Krieg waren, dass diese Erfahrungen immer wieder als ein Überfall über die Leute kamen. Die Nervenärzte, wie sie genannt werden, die haben das schon früh wahrgenommen und auch beschrieben. Ja.
Es gibt in den Niederlanden ja relativ viele Bücher über die Kolonialzeit, auch über Niederländisch-Indien, über Indonesien. Ist es trotzdem so, dass Sie mit Ihrem Buch, das nun noch dazu kommt, da auch eine Lücke füllen oder etwas Neues hinzufügen, insbesondere zum Thema Aceh vielleicht, was bislang noch nicht so beleuchtet wurde?
Ja, ja, ja. Das ist auch anerkannt worden, dass mit diesem Aceh-Krieg, die lange eigentlich nicht da war, dass mit diesem Buch doch, und es gab natürlich noch einige andere Bücher darüber, aber ein Roman hat es nicht gegeben die letzten so viele Jahre, vielleicht Dezennia. Es gab ein Buch nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg über Aceh. Eine Frau hat darüber, Lülofs hat darüber geschrieben. Aber ich weiß nicht von einem Roman, die diese Aceh-Krieg so behandelt hat. Ja, durch meine Familiengeschichte ist das so gegangen. Und aber natürlich gibt es auch viele Familien, die irgendetwas mit Aceh-Krieg zu tun haben. Ja.
Also die Verstrickung niederländischer Familien mit Indonesien, das ist uns in Deutschland gar nicht so bewusst.
Nein.
Die Niederlande haben Niederländisch-Indien verloren, als die Japaner einmarschiert sind im Zweiten Weltkrieg. Danach kamen die Niederländer wieder zurück, wollten wieder an die Macht, wollten das Land wieder übernehmen. Dagegen haben sich die Indonesier gewehrt. Es folgte ein sehr blutiger Unabhängigkeitskrieg im Kampf gegen die niederländischen Soldaten. Das endete damit, dass 1949 Indonesien unabhängig wurde. Es folgte dann viel auch Literatur in den Niederlanden über Indonesien, viel geprägt auch von Heimweh. Das hat sich aber über die Jahrzehnte auch wiederum verändert. Wie würden Sie es beschreiben? Wie wird heute über Indonesien geschrieben? Oder ist das Thema ohnehin schon fast abgeschlossen?
Gar nicht abgeschlossen. Dieser Kolonialkrieg und dieser neue Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Jahre, die politionelle Aktion, wie das heißt.
Polizeiaktion, etwas verharmlosend eigentlich.
Absolut. Das ist noch immer sehr aktuell. Darüber wird ganz viel geschrieben. Neue Entdeckungen werden gemacht. Es ist viel schrecklicher gewesen, als man immer gedacht hat. Neue Gräuel kommen heraus, neue, junge Historiker beschäftigen sich damit. Also, das ist gar nicht abgehandelt. Es ist für das Publikum in Holland eine wichtige Sache. Und ich denke, dass das noch sehr lange bleibt virulent. Es gibt noch viele, viele Bücher, die drankommen. Ja.
Bei Kopje Koffie hatten wir tatsächlich auch schon ein Gespräch mit David van Rijbroek über sein Buch Revolusi. Das handelt auch von Indonesien und den Folgen der Kolonialzeit, dem Unabhängigkeitskampf. Wie würden Sie denn, Herr de Kat, Ihren Roman jetzt in diesem breiten Feld der Publikationen zu Indonesien verorten? Publikationen, die auch immer noch weitergehen?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ein Roman ist so ein kleines Steinchen im Wasser. Man kann es lesen, man kann darüber nachdenken. Ich bin zufrieden, wenn einige Leser nachdenken über diesen Aceh-Krieg, über etwas, was ungefähr verschwunden ist, um das weiterzubringen. Das Buch hat etwas getan in der ganzen Geschichte über Indien, das glaube ich. Ich bin froh, dass es auch in Deutschland dieses Buch gibt und dass man darüber nachdenken kann.
Das sehe ich auch so, zumal es unser historisches Wissen über Aceh auch vertieft. Also ich sagte schon, wir denken an Tsunami, wir denken an Islam, aber sonst wissen wir nicht viel. Aber durch Ihren Roman bekommt unser Bild auch in Deutschland von Aceh eine ganz, ganz neue Tiefe.
Danke sehr.
Und ich danke Ihnen, Otto de Kat. Die Stunde des Elefanten heißt Ihr neuer Roman. Christiane Burkhardt hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist er im Schöffling Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert und ich danke fürs Zuhören. Unser Podcast Kopje Koffie geht weiter und Sie können ihn natürlich auch abonnieren. Schon mit über 30 Autorinnen und Autoren aus den Niederlanden und Flandern haben wir gesprochen. Zuletzt zum Beispiel mit Conny Palmen, mit Fien Feldmann und Angelo Tysons. Viel Spaß beim Hören.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Otto de Kat wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2024. Moderation Katharina Borchardt, Textlesung Matthias Friedrich.